wo ich dann vorbeigelaufen bin, konnte man dann eben seine abgefrorenen Finger sehen, weil er sich die Handschuhe ausgezogen hat und Erbrochenes war ihm ins Gesicht gefroren, hat dann so lallende Laute von sich gegeben. Ja, da war mir eben klar, der wird da niemals selber von diesem Berg runterkommen. 2 Jahre Vorbereitung, ohne den Gipfel zu erreichen. Saß dann so neben dem Zelt und dachte mir, irgendwie ist das komisch. Es war komplett windstill. Hab dann eine halbe Stunde lang Wolken beobachtet und hab dann entschieden, dass eben der Wetterbericht falsch sein muss und dass das fliegbar ist. Das war näher an meinem Limit, wie ich das jemals irgendwie für gut befinden würde. Ich habe meinen Bruder genötigt, mit mir zu spielen. Da gab es beim Bauern, der gegenüber war, und der hatte eine Heuklappe. Wenn man immer, wer die Heuklappe trifft, mit dem Ball sozusagen, das war ein Punkt, das war unser Korbersatz. Wenn ich so bergsteigen würde, wie ich Basketball gespielt habe, dann wäre ich heute tot.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster, und ich habe heute Lukas für dich, Lukas Wörle. Lukas ist Bergsteiger, Lukas ist Gleitschirmflieger und einer, der diese beiden Aktivitäten in den höchsten, entlegensten Gebirgszügen dieser Welt kombiniert. Das alleine wirft schon eine Menge Fragen auf und ist richtig spannend, wie ich finde. Aber Lukas hat auch eine Geschichte zu erzählen, die ja wirklich bewegend ist. Eine Geschichte vom Berg, eine Geschichte aus dem Karakorum im Himalaya, die er hier heute erzählen wird. Lukas Werdegang ist auch nicht unbedingt geradlinig. Also es gibt eine Menge zu besprechen und du kannst dich auf eine richtig schöne, inspirierende Folge freuen. Lukas ist in Hamburg gewesen. Das heißt, wir haben auch direkt zusammengesessen und dieses Gespräch geführt. Und weil er dann schon mal da war, ist er auch noch bei der NDR Talkshow vorbeigefahren und hat sich da mit reingesetzt. Ehrlich gesagt war es andersrum, aber ich freue mich total, dass wir die Möglichkeit hatten, persönlich zu sprechen. Ich will hier gar nicht zu viel vorwegnehmen von unserem Gespräch, nur so viel, es lohnt sich wirklich da reinzuhören und auch bis zum Ende zu hören, weil eine Menge Inspiration drin ist, einfach eine Menge, was sich runterbrechen lässt von den höchsten Gipfeln der Welt ins Hier und Jetzt. Übermorgen erscheint Lukas erstes Buch, Gratwanderung heißt das. Und alles, was du dazu wissen musst zu diesem Buch, das packe ich dir in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, den du abonnieren kannst, wenn du es noch nicht getan hast, unter christoförster.com/frei raus. Du findest dieses Buch, Gratwanderung, ich sag's nochmal, so der Titel, aber ab übermorgen auch in der Buchhandlung deines Vertrauens und überall, wo es Bücher gibt. Ich wünsche dir viel Freude jetzt mit unserem Gespräch. Bevor wir da reingehen, atmen wir noch einmal ganz kurz tief durch. Lukas, herzlich willkommen hier in Hamburg.
Vielen Dank für die Einladung.
Aus den Bergen in den Norden. Wie ist es? Kennst du Hamburg? Kennst du den Norden?
Tatsächlich, ich bin vor, das ist lang her, 14 Jahren auf Interrail, das allererste Mal in Hamburg gewesen. Jahrelang nicht mehr und war jetzt zuletzt beim Deutschen Radiopreis dabei und bei Kaum zu glauben. Bin heute wieder da, das heißt in sehr kurzer Zeit sehr oft in Hamburg gewesen.
Das freut mich natürlich und unsere HörerInnen auch, weil sie in den Genuss kommen, dass wir ein Gespräch aufzeichnen miteinander und ja sprechen, ich habe es gerade schon gesagt, bevor wir die Mikros angemacht haben, auch über deine Sicht auf die Berge, aus denen du kommst, die deine Heimat sind, in denen du lebst. Auch da gehen wir natürlich noch ein bisschen tiefer rein und deine Sicht auf das Leben. Da wollen wir heute mal ein bisschen eintauchen und ich möchte mit dir gerne zu Beginn in den Himalaya gehen, ins Karakorum, zum Broad Peak. Der Broad Peak ist ein Gipfel, der so heißt, weil er ein sehr, sehr breiter Gipfel ist, ne? Benannt sogar, ich habe das vorhin nochmal nachgeschlagen oder
inspiriert vom Breithorn in den Alpen, Broad Peak. In so einer ersten Namensgebung, als sie nur so durchnummeriert wurden, war der Broad Peak der K3, weil er direkt neben dem K2 liegt, der heute noch als solcher bekannt ist, aber der Broad Peak nicht mehr als K3, sondern als Broad Peak, ein 8000er. 8000, ich glaube 51 Meter hoch. Ich möchte mit dir in eine Situation gehen, da bist du im Anstieg auf diesen Gipfel, bist noch nicht ganz auf 8000 Meter und entdeckst was, machst eine Entdeckung, die für dich überraschend war. Nimm uns da mal mit hin. Was war das für eine Situation?
Ich war tatsächlich sogar knapp über 8000 Meter.
Ehrlich?
Und deswegen für mich.
Warst du also schon fast am Gipfel, ne? Wenn der, wobei, da muss man sagen, 8051 ist der Gipfel. Broad zieht sich aber dann sehr, sehr weit noch. Selbst wenn du auf 8000 schon bist, dann gibt es einen sehr langen Grat, der kaum noch Höhenmeter macht, bis du dann am Gipfel bist, richtig?
So ist es. Also ich war knapp unter dem Zentralgipfel. Der ist so 8000, oder ich war so auf 8010 Metern. Also knapp 40 Höhenmeter unter dem tatsächlichen Gipfel, aber schon noch ein Stück vom Südgipfel ist es, der Hauptgipfel, entfernt, weil eben diese Traverse auf über 8000 Metern ja ein anspruchsvoller Teil auch vom Broad Peak ist. Und für mich war das so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es war mein allererstes Mal auf 8000 Metern. Höhenbergsteigen oder Höhe zu vertragen hat ja nichts damit zu tun, wie fit man tatsächlich ist. Und so war für mich an dem Tag jeder Schritt über 7000 Metern eben mich neu selbst zu entdecken und dann auf 8000 Metern zu stehen und mich fit zu fühlen, verhältnismäßig schnell unterwegs zu sein. Das war ja ein unglaubliches oder überwältigendes Gefühl. Und an dem Zeitpunkt wusste ich auch, dass den Gipfel zu erreichen so eine Frage der Zeit ist, weil ich mich einfach noch richtig gut gefühlt habe. Und ja, dann kurze Zeit später, ich dachte erstmal eigentlich eine Leiche zu sehen, ist schon komisch, und dann aber festzustellen, es ist gar keine Leiche, sondern das ist ein Mann, der lebt und große Schwierigkeiten hat, ist schon bewegend.
Wie war das? Also wo bist du auf dem Grat? Wo entdeckst du diese Person? Auch auf dem Grat oder irgendwo abseits? Was macht die Person? Liegt da, bewegt sich, macht sich bemerkbar oder nicht?
Also viel abseits gibt's auf dem Grat sozusagen nicht, weil abseits zu sein heißt dann irgendwie zwangsläufig auch abzustürzen sozusagen, genau. Und hinter so einer Schneekuppe lag der Muttersacher, so heißt der Mann, und mit dem Rücken zu mir gewandt und hat sich erstmal eben auch nicht viel bewegt. Deswegen dachte ich eben erst, das ist eine Leiche, wo ich dann vorbeigelaufen bin und in sein Gesicht geschaut habe, und konnte man dann eben seine abgefrorenen Finger sehen, weil er sich die Handschuhe ausgezogen hat, und Erbrochenes war ihm ins Gesicht gefroren, hat dann so lallende Laute von sich gegeben. Und ja, da war mir eben klar, der wird da niemals selber von diesem Berg runterkommen. Und in dem Moment war mir aber auch klar, dass eben diesen Gipfel zu erreichen für mich zweitrangig war. Und ja, ich meine, den Rest des Tages dann damit verbracht habe, ihm diesen Berg runter zu zerren, abzuseilen, durch den Schnee zu schleifen.
Hast du eine Ahnung, was dem passiert ist oder zu welcher Expedition der gehörte und warum er da allein zurückgeblieben ist?
Also das wusste ich erstmal nicht. Mein Bruder war im Basecamp. Ich habe das Erste, was ich nach der Kontaktaufnahme gemacht habe, ist, dass ich ins Basecamp gefunkt habe, dass da ein einheimischer Träger ist, der eben Schwierigkeiten hat und Hilfe braucht. Und der Vincent, so heißt mein Bruder, begleitet alle meine Expeditionen. Der konnte dann rausfinden, für wen der Muttersa eben gearbeitet hat. Es war eine mexikanische Gruppe, die auch zu dem Zeitpunkt gerade noch auf dem Weg zum Gipfel waren. Und der Muttersa war stark höhenkrank, und den haben sie dann ja zurückgelassen und liegen lassen. Und für mich dann noch schockierender eigentlich die Nachricht, die dann uns erreicht hat, weil wir sie um Hilfe gebeten haben und sie meinten, wir sollen uns da nicht um den Muttersa scheren. Wir sollen ihn liegen lassen und sie nehmen ihn mit, wenn sie auf dem Rückweg vom Gipfel sind.
Ist das ein realistisches Szenario, glaubst du? Oder hätte er das geschafft?
Vermutlich, also ich bin mir sicher, dass der Muttersa nicht überlebt hätte. Ja. Und mir stellen sich da bis heute viele Fragen, die ich, glaube ich, auch nicht wirklich beantworten kann. Ist das Unwissen von Menschen, die diese Situation nicht einschätzen konnten? Oder ist es wirklich Kalkül oder getrieben von dieser Gipfelsucht oder wie auch immer man das nennen möchte? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, dass ich nie einen Dank erfahren habe und auch die Gipfelparty im Basecamp, die dann 3 Tage später stattgefunden hat, hat mich schon sehr geärgert.
Nie einen Dank von dieser Gruppe, ne?
Ja, ich am Ende des Tages habe ich ihren Mitarbeiter das Leben gerettet.
Unwissenheit ist ja, sind ja mit Sicherheit Menschen dabei in so einer Gruppe, die das schon mal gemacht haben, oder?
Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Oder das muss man sehr differenziert eben sehen. Doch viele Menschen, die an diesen Bergen mittlerweile unterwegs sind, sind keine erfahrenen Höhenbergsteiger, zum Teil noch nicht mal wirklich erfahrene Alpinisten und lassen
aber
sich.
Aber selbst die Expeditionsleiter dann?
Die Leiter kommen halt oft dann aus diesen Ländern und ich glaube, das muss man kulturell dann einfach sich anschauen, dass du als weißer Tourist dort unten per se höher gestellt bist wie ein Einheimischer, ohne dass man das will, aber das passiert einfach automatisch. Und obwohl man dann nicht die Expertise hat, glaube ich, viel dieser Entscheidungsgewalt dann bei den Bergtouristen bleibt. Und am Ende des Tages dann die entscheiden, die am wenigsten Ahnung von dem Ganzen haben.
Wie ist es denn, Entscheidungen zu treffen auf 8000 Meter Höhe? Also was fließt da alles ein? Kannst du da, wie klar kannst du da denken? Also wie abgeklärt kannst du Entscheidungen treffen? Oder ist es dann nur noch so ein intuitives Ding oder auf Erfahrung basiertes Ding? Wie war das für dich, dann dieser Entscheidungsprozess, dass du dem darunter hilfst? Also ganz ehrlich, war das sofort, ja klar, mache ich, weil das ist ja einiges, was du dafür aufgegeben hast. Einmal diesen Traum vom Gipfel, ja, und es ist ja aber auch ein Invest, den du getätigt hast. Ne? Ich glaube, so ein Permit kostet ja auch wahrscheinlich schon an die 10.000 Euro, oder? Dass du da hoch darfst. Das schießt du ja in dem Moment auch in den Wind. Sind es Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, um auch so ein Stück weit zu verstehen, wie es vielleicht anderen Menschen geht, die da vorbeikommen?
Also ich sag, Gott sei Dank kamen mir die Gedanken nie. Ich wäre, glaube ich, ein bisschen selber von mir erschrocken, wenn ich da Probleme hätte, irgendwie zu priorisieren, was mir jetzt wichtiger ist. Auf der Höhe oder Höhe zu verstehen, wenn man das nie erlebt hat, ist, glaube ich, schwierig. Am besten, glaube ich, beschreibt man das, dass dort alles langsamer funktioniert. Also man bewegt sich langsamer, man denkt langsamer und es passiert tatsächlich mehr oder viel mehr passiert intuitiv. Ein Teil dieser Entscheidung war sicher einfach meiner Intuition und vielleicht auch meinem inneren Wertesystem einfach zu folgen. Und das war, aber das stand eben für mich außer Frage, da zum Gipfel weiterzugehen. Das ist auch was glaube ich, was man verstehen muss, wie ist es ohne Sauerstoff auf 8000 Metern zu sein und wie ist es für Menschen, die dort oben Sauerstoff verwenden, die sich zwar auf derselben Höhe dann befinden, aber durch diesen Sauerstoff doch einfach ganz klar denken können.
Du bist ohne Sauerstoff unterwegs.
Immer ohne Sauerstoff unterwegs, ja. Ich glaube, dass, ich will es nicht verurteilen, mit Sauerstoff unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist einfach eine andere Art, sich an diesen Bergen zu bewegen. Und ich glaube, es ist dann kein Alpinismus mehr, sondern tatsächlich Tourismus. Und Tourismus hat seine Berechtigung. Und es kann, glaube ich, auch in Zukunft gerade in Pakistan Baustein sein, um diesen Einheimischen aus dieser Armut zu helfen. Für mich aber nimmst du den Berg einfach das, was ihn irgendwie so schwierig macht. Und das ist an den 8000ern diese dünne Luft.
Du hast dann deinen Bruder kontaktiert, hast du schon gesagt. Ne? Ihr habt versucht, diese Expeditionsgruppe zu kontaktieren, habt aber nur die Info bekommen, ja, auf die können wir uns nicht verlassen. Du hast dann entschieden, du bringst den runter. War das klar, dass du das tun musst oder wäre auch eine Option gewesen, dass da noch Hilfe von unten kommt? Wäre das zeitlich überhaupt machbar gewesen oder musste der da so schnell wie möglich runter und du hast den dann runtergebracht und wie hast du es gemacht? Also wie ging es dann weiter?
Also ich habe sofort begonnen, natürlich immer mit der Hoffnung, entweder jemanden zu treffen, der mir hilft oder also aus dem Basecamp Hilfe zu bekommen, ist unrealistisch und auch Hubschrauber fliegen in der Höhe eben nicht, aber eventuell eben Hilfe aus Camp 3, das ist auf 7000 Metern, dass da jemand entgegenkommt und hilft. Und hatte das große Glück, auf 7800 Metern den Dan, den amerikanischen Kollegen zu treffen, der Medikamente dabei hatte, Dexamethason, was wir dem Motorsa geben konnten. und auf 7800 Metern auch einen Pakistani zu treffen, der auf Ersatz-Sauerstoffflaschen von der kommerziellen Expedition aufgepasst hat. Und ja, nach einem großen Streit haben wir dann eine der Flaschen entwendet, die wir dem Mottosar gegeben haben, wo sicher ja große Bausteine waren, dass das überhaupt funktioniert hat.
Der wollte ihn nicht rausrücken?
Nee. Ja. Ist auch was wo man sagen würde, ist sehr unglaublich. Es ist tatsächlich auch sein Nachbar in dem, also es war sein Nachbar in dem Ort, wo er wohnt, in Ostsatpara. Es ist aber so, dass in der pakistanischen Kultur das oft eine Regel ist, dass du erst bezahlt wirst, wenn du deinen Job zu 100% erledigst. Und Sauerstoffflaschen herzugeben sozusagen, das ist nicht Teil, sein Job ist, auf die aufzupassen. Und die Menschen dort unten sind abhängig davon, im Sommer sozusagen das ganze Geld für das ganze Jahr, für die ganze Familie zu verdienen. Und dann nicht bezahlt zu werden, ist eine absolute Katastrophe. Und stehen da sicher unter viel existenziellen Druck. Und das, glaube ich, lässt dann auch so eine Antwort oder eine Entscheidung, wie wir da auf 7800 bekommen haben, nochmal irgendwie anders reflektieren und anders hinterfragen.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr mit ihm im Camp 3 wahrscheinlich dann wart? Oder was war der erste Zielpunkt?
Also für mich, das Schwierigste waren tatsächlich von 8000 auf 7800 Meter runter, wo ich allein war und wo das Gelände auch am schwierigsten ist. Und mit der Hilfe von Dan, mit Sauerstoff, mit den Medikamenten und dann auch dem Gelände, was uns einfach zugute kam. Man muss sich vorstellen, auf 7800 geht man von diesem Grat in so steile Schneeflanken. Und wir konnten den Mottosar dort in Fixseile einklippen und haben ihn an den Fixseilen entlang runterrutschen lassen. Mit abnehmender Höhe ging es dem Mottosar dann eben auch besser. Alles das hat mit reingespielt, dass wir dann insgesamt waren es irgendwas zwischen 8 und 9 Stunden, was es gedauert hat, ihn von 8000 auf 7000 Meter runter zu transportieren.
Wie hast du es vorher gemacht, bis auf die 7-8, als du allein warst?
Das war unglaublich anstrengend, weil einfach sich selber zu bewegen dort oben schon, muss ich vorstellen, im Aufstieg macht man da irgendwie 4, 5 Schritte und pausiert, um Luft zu holen. Da jemanden im Schlepptau zu haben, wir haben uns da wahnsinnig langsam bewegt und dann eben Gelände angepasst, habe ich geschaut, wie entweder in ganz steilen Passagen habe ich ihn abgeseilt oder habe ihn dann eben am Rucksackhenkel durch den Schnee geschliffen. War eine wahnsinnig stundenlange, mühsame Arbeit.
Kam dir da der Gedanke zwischendrin mal, ey, es ist für mich ja auch saugefährlich? Also das ist ja auch so ein Abwägen, ne? Was du als Bergsteiger immer wieder tun musst. Ne? Also wie sicher ist es jetzt hier dann auch noch für mich?
Das ist was, wo mein Bruder mir oft am Funk gesagt hat sozusagen oder mich immer wieder angefunkt hat, um mit mir zu reden, um irgendwie sich selber ein Bild zu machen, wie ich auch drauf bin. Und hätte man mich vor 2023 gefragt, hätte ich, glaube ich, gesagt, dass man diesen eigenen Zustand immer objektiv wahrnimmt. Und das ist schon was, wo ich ein bisschen erschrocken war. Auf 7100 Metern hat dann ein österreichischer Bergführer die Verantwortung für den Mottosar übernommen. Und sich da in Schnee zu setzen und diese ganze Erschöpfung, die über mich reingebrochen ist, zu spüren, war erschreckend. Hab dann tatsächlich auch Probleme gehabt, den Berg selber wieder zu verlassen.
Bist du über dich hinausgewachsen in dem Moment? Es gibt ja so Momente, da kommen dann Kräfte in einem hervor, von denen man gar nicht weiß, dass man die hat in solchen Ausnahmesituationen.
Ich denke auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass ich nie mehr in meinem Leben so einen Erschöpfungszustand spüren muss. Weil ich glaube, das ist, ich bin jemand, der schon probiert, Bergsteigen sehr verantwortungsbewusst auch zu betreiben. Also in dem eigenen Leben verantwortungsbewusst oder verantwortungsgerecht irgendwie. Und das war näher an meinem Limit, wie ich das jemals irgendwie für gut befinden würde.
Wie ist das für ihn ausgegangen, für den Mottosar? Hat er sich dann erholt? Wie geht's ihm heute? Hast du noch Kontakt zu dem?
Wir haben regelmäßig Kontakt. Bin seit 2023 jedes Jahr auch wieder in Pakistan gewesen, waren 2024 bei ihm eingeladen, in seinem Heimathaus in Satpara, haben dort gegessen und habe dort seine Familien kennenlernen dürfen, was wahnsinnig schön war und werden auch dieses Jahr wieder treffen. Er hat leider 6 Finger verloren, die hat man ihm in Spanien in einem Krankenhaus abgenommen, Da ist ein guter Freund, der Alex Chicón, ein spanischer Profibergsteiger, der viel mit seinem Cousin, dem Alizad Parra, beim Bergsteigen war, hat von der Geschichte gehört und eben Motorrad dann nach Spanien geholt und auch ein Crowdfunding gestartet, wo 30.000 Euro zusammengekommen sind oder um 30.000 Euro, die jetzt häppchenweise an ihn ausbezahlt werden, was all seinen Kindern die schulische Ausbildung bis sie 18 sind garantiert und ihm jetzt auch die Zeit gibt, sich beruflich umzuorientieren. Als Höhenträger zu arbeiten steht außer Frage, weil eben da die Finger essentiell sind. Und sein Traum ist es, in Zukunft als Guide am Gletscher Touristen diese unglaubliche Landschaft zu zeigen. Und ja, ich bin ganz guter Dinge, dass er die Umschulung schafft und bald dort einen neuen Job und einen neuen Lebenssinn findet.
Du bist ja auf dem Broad Peak hoch, weil du den Wunsch, das Ziel hattest, von einem 8000er mit dem Gleitschirm zu fliegen. Jetzt würde ich gerne mit dir mal die Frage klären, warum, ja, also warum du dieses Ziel hast. Ja, dafür müssen wir, glaube ich, aber eine ganz große Reise machen, mal ganz zurück, auch dahin, wie du überhaupt groß geworden bist, wie du geprägt bist, wie du die Liebe zu den Bergen entdeckt hast und wie du dann zu diesem Wunsch gekommen bist, mit dem Gleitschirm von 8000 Meter hohen Bergen zu fliegen. Du kommst aus Tirol, richtig?
Ich bin tatsächlich in München geboren,
ja.
Okay. Aber ganz, ganz oft umgezogen in meinem Leben, gemeinsam mit meinen Eltern. Und bin in Tirol aufgewachsen und Tirol. Wenn du mich fragst, was meine Heimat ist, dann ist es Tirol. Und da der Bezirk Reutte, wo ich auch ja jetzt immer noch lebe, da ist mein soziales Umfeld. Das sind die Berge, die mich auch als Kind geprägt haben. Und wo ich glaube auch diese tiefe Verbindung und dieses so einen selbstverständlichen Umgang mit der Materie Berg irgendwie gelernt habe.
Auch über deine Eltern? Also waren deine Eltern bergverrückt oder wie sind die da gelandet, wo sie nur eigentlich aus München kamen?
Na, mein Dad ist aus dem Bezirk Reutte, aus Vils ursprünglich. Meine Mom ist aus Heidelberg. Die haben sich in München kennengelernt, deswegen war ich mein erstes Lebensjahr in München. Kann mich aber an die Zeit eben gar nicht zurückerinnern. Und mein Dad war Bergführer, war selber auf zwei Expeditionen, 1989, 1991 in Nepal. Und wollte 1993 dann noch nach Pakistan. Ich bin 1993 auf die Welt gekommen, deswegen hat er die Reise in der Folge abgesagt. Das ist was, wo ja, wir eben viel in den Bergen unterwegs waren und auch aber diese Bilder, diese Dias von diesen hohen Bergen mich als Kind schon fasziniert haben.
Dennoch hast du ja erstmal eine andere Sportart so richtig verfolgt, ne? Auch intensiv. Und zwar Basketball. Ist ja was, was nicht so auf der Hand liegt, wenn man jetzt an Tirol denkt, oder? Es ist keine Basketball-Hochburg. Da hätte ich jetzt gedacht, Eishockey, das wäre noch was. Ja, aber wie bist du zum Basketball gekommen?
Ja, das ist manchmal vielleicht ein bisschen lustig. Wahrscheinlich, wenn wir immer das erste Mal das haben, was man irgendwie nicht haben kann. Das war über eine halbstündige Sendung auf DSF. NBA Insight, glaube ich, hieß die. Da war ich in der Grundschule und habe das gesehen und wollte Basketball spielen. Und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und tatsächlich bis heute nicht losgelassen. Das ist was, wo ich immer noch schaue, auch Spieler, die ich dann später betreut habe, wie sie spielen. Und ich glaube, wenn man so tief mal im Sport drin gesteckt ist, dann lässt dann das nicht mehr los.
Das heißt, ein Spieler betreut und wo die heute spielen, das verfolgst du noch. Wie sah deine Basketballkarriere aus? Du hast irgendwann angefangen, dann selber zu spielen, ja, auf dem Dorf wahrscheinlich bei euch. Und das hat sich dann aber so ein bisschen entwickelt, oder?
Also wir hatten noch nicht mal einen Basketballkorb. Ich habe dann angefangen, ich habe meinen Bruder genötigt, mit mir zu spielen. Da gab es beim Bauern, der gegenüber war, da war so ein großer Asphaltplatz. Und der hatte eine Heuklappe so auf irgendwo im zweiten Stock, halt auf 3 Metern oder sowas. Und wenn man immer, wer die Heuklappe trifft, mit dem Ball sozusagen, das war ein Punkt, das war unser Korbersatz. Und habe dann später in der Schule weitergespielt. Da gab es so Neigungsgruppen und sind dann irgendwann nach Landshut umgezogen, im Nordosten von München. Und da war ich dann zum allerersten Mal in einem Verein. Hab da erst mit Jüngeren gespielt, ja, ziemlich aufs Maul bekommen. So, und war ich sehr frustriert, muss ich wirklich sagen. Und das war, für mich stand dann außer Frage. Ich habe mir dann einen eigenen Korb gekauft und war da jeden Tag im Training und habe danach noch daheim trainiert, immer diesen Traum, Basketball-Profi zu sein, irgendwie im Blick. und waren aber nur ein Jahr in Landshut und sind dann zurückgekommen. Und da habe ich dann den Sportlehrer und meine Eltern dazu überredet, mit mir gemeinsam den Verein aufzumachen. Das war dann der erste Basketballverein Reuters.
Gibt's den noch?
Und, theoretisch gibt's den noch auf dem Blatt Papier. Praktisch leben Vereine halt von Menschen, die da ja viel Zeit investieren. Und als ich dann später nach München zum Studieren gegangen bin, hat mein Bruder das noch übernommen. Und als auch mein Bruder dann weg war, ist das Ganze ein bisschen, oder leider tatsächlich, eingeschlafen.
Du hast da sogar Sport studiert, ne? War das wirklich Sportwissenschaft oder was? Aber auf Lehramt? Oder?
Ich habe auf Lehramt studiert. Ja. Habe damals aber dann schon viel an einer Basketballakademie gearbeitet. Oder eigentlich Vollzeit an der Basketballakademie gearbeitet. Und habe kein zweites Fach studiert.
Dann ins Coaching eingestiegen, als Trainer auch, also Betreuung von anderen.
Das habe ich während dem Studium schon gemacht, habe da Nachwuchsbasketball-Bundesliga betreut, Bayernliga und Regionalliga Herren und eben viel auch mit Jugendnationalspielern dann zusammengearbeitet, was eine wahnsinnig spannende Zeit war, war da viel in Europa unterwegs. Unser Kooperationspartner war Roter Stern Belgrad, war da viel in Belgrad auch. Hab da, glaube ich, viel lernen dürfen auch so. Bin da, glaube ich, erwachsen geworden.
Was hast du da gelernt, was dir heute auch in den Bergen zugutekommt?
Ich glaube, ganz, ganz viel. Ich glaube, erstmal ganz groß zu scheitern, weil halt irgendwann zuerst habe ich gespielt und sicher nicht schlecht, aber nie auf dem Level, wie es mir gewünscht hätte. Und irgendwann festzustellen, dass diese ganze Zeit, die man in irgendwas investiert hat, nicht mit dem Ergebnis endet, auf das man eigentlich hintrainiert. Das ist schon ein sehr, sehr bitterer Moment. Dann ins Coaching umzusteigen und da festzustellen, dass ich das wahrscheinlich viel besser konnte wie spielen. Und da mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, als wahnsinnig junger Coach sehr, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Auch im Herrenbereich, wo ich zum Teil jünger war wie alle Spieler, die ich gecoacht habe. War eine super coole Zeit und hat mir, glaube ich, in Aufgaben, die ich dann später im Leben gehabt habe, einfach mich brutal weitergebracht.
Du hast dann aber eine Krankheit bekommen, pfeifersches Drüsenfieber. War das so in dieser Zeit oder wann war das? Das hat dich dann zu einer Pause auch vom Sport gezwungen, weil du einfach dann schlapp warst. Pfeifersches Drüsenfieber ist ja so eine komische Krankheit, eine, die so schwer greifbar ist, so wie, weiß ich nicht, Long-Covid. Will ich jetzt gar nicht medizinisch irgendwie, da bin ich totaler Laie, ne? Aber eine, die für mich zumindest so erscheint, als wäre sie schwer greifbar. Was ist jetzt eigentlich das genaue Problem, ne? Wie geht's denjenigen, die es haben? Wie hast du das empfunden?
Also, das war tatsächlich nicht in München. Ich habe die Zelte in München abgebrochen. Ich bin bis heute ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Und das ist vielleicht auch eine der Dinge, oder wenn du mich fragst, was ich in München gelernt habe, dann auch auf mich selbst zu schauen und aufzupassen und mir selbst auch zuzuhören. Das ist was ich jahrelang ignoriert habe. Da, glaube ich, sehr rabiat mit mir selbst auch umgegangen bin. Und auch keine Grenzen irgendwie tolerieren wollte. Auch wenn es mein ganzes Umfeld mir schon gesagt hat sozusagen, dass ich weit über dem gesunden Maß unterwegs bin. Und bin zweimal in der Halle dann auch umgekippt und habe das scheinbar gebraucht, weil ich habe Vollzeit gearbeitet, war praktisch gar nie mehr daheim, habe nebenher noch studiert und das war einfach viel zu viel. Ich musste zweimal umfallen, um dann festzustellen, dass das ja völliger Wahnsinn ist, was ich da mache. Da dann entschieden, wieder zurück in meine Heimat zu gehen. Haben einen Job übernommen in der Bäckerei, da von 6 bis 12 Uhr gearbeitet und war nach 12 Uhr in den Bergen unterwegs den ganzen Tag. Das war für mich wie eine Therapie, war mega, mega cool.
Aber es ist ja schon wie so ein Abschied von einem Traum dann auch, oder? Von einem Traumleben im Basketball, viel unterwegs zu sein, Verantwortung zu haben, ne? So dieses Leben zu leben, von dem du ja ein Stück weit dann auch geträumt hast, auch in einer anderen Rolle. Ist dir das dann leicht gefallen, in dem Moment zu sagen, okay, jetzt treffe ich die Entscheidung? Oder hat sich das überhaupt als so ein Abschied davon angefühlt oder nur als, ich mache mal eine Pause und dann geht's weiter?
Na, eher wie eine Flucht, glaube ich, würde ich das beschreiben. Einen Neubeginn irgendwie zu starten. Und das war wahnsinnig erholsam. Vor allem keine Verantwortung mehr zu tragen. Einfach draußen unterwegs sein zu können, diese Freiheit in den Bergen zu spüren, das war mega, mega schön einfach. Mit der Zeit erholt man sich dann natürlich auch und dann kommt die Ambition zurück.
Und, ja, wie körperlich eingeschränkt warst du durch diese Krankheit?
Körperlich war ich gar nicht eingeschränkt. Mental hat mich das fertig gemacht.
Und die Diagnose war aber pfeifisches Drüsenfieber?
Das kam später. Da bin ich die Zugspitzwand noch geklettert, waren da 13 Stunden unterwegs und habe mich da schon schlecht gefühlt und lag dann mit Schüttelfrost im Bett und hatte dann pfeifisches Drüsenfieber. Und das war für mich zum ersten Mal, dass ich eben körperlich so eingeschränkt war, dass ich nichts machen konnte. Ein Baustein von, oder viel, viel Glück, was ich verspüre, kommt bei mir auch über Bewegung, weil Bewegung einfach Spaß macht. Und da rumzulegen, das hat mich unglaublich genervt. Und da saß ich dann mit einem Kollegen auf der Terrasse und es war unglaublich schönes Wetter und da hat der zu mir gesagt, der geht jetzt zum Pflegen. Und dann dachte ich mir, boah, das ist krass, weil jetzt irgendwie Klettern ist alles, was ein Körper irgendwie körperlich beansprucht, kann ich jetzt nicht machen. Und das war damals noch meine Vorstellung, das war ist auch nicht ganz richtig. Aber ich dachte mir einfach, in einem Sitz zu sitzen und durch die Luft zu segeln.
Kann das könnte so
ich
jetzt anstrengend auch, nicht ja, sein.
Genau, und das war der Grund, warum ich mich dann zum Gleitschirmkurs angemeldet habe.
Das erste Mal dann fliegen. Wie war das? Also wie hat sich das angefühlt? Aber auch, wie hast du es gemacht? Also bist du mit jemandem mitgeflogen? War das ein Tandemflug?
Ja, normal leitet man sich das Zeug aus und schaut sich das mal an der Flugschule, ob das taugt. Und mir war aber klar, das taugt mir und ich habe mir das dann direkt gekauft. Und das war wahrscheinlich ein Fehler, weil dann lag das daheim. Und dann, ja, dann ist es halt da. Und dann war ich viel am Groundhandeln, heißt das. Das ist einfach in einem Feld, wenn viel Wind ist, mit dem Schirm zu spielen. Da kann man ganz viel lernen. Und bin dann mit einem Kollegen ohne Schein noch zum Fliegen gegangen. Ja, bei uns am Hausberg sozusagen rausgeflogen. Hing dann da 1000 Meter in der Luft. Ist nicht clever, empfehle ich keinem. Würde ich auch nicht mehr machen. Ist aber gut gegangen, war dann zwei, dreimal schwarz fliegen, bevor dann der Kurs, bei dem ich ja schon angemeldet war, tatsächlich stattgefunden hat und war dann im Zillertal und habe dann in 2 Wochen meinen Gleitschirmschein gemacht.
Wie hat sich das angefühlt da oben? Also was daran hat dich so fasziniert, dass du gesagt hast, ey, wow, das ist jetzt mein Ding?
Also ich sag, das erste Mal abzuheben, also zu spüren, wie ein Schirm einen trägt, ist ein unvergesslicher Moment. Das ist was, wo so dieses Gefühl immer wieder zum haben, ist wahnsinnig schön. Und ist ja was ich bis heute wirklich viel mache. Ich kann hinterm Haus loslaufen und schnell auf den Berg und im Garten sozusagen wieder landen, was mega, mega cool ist. Dann zusätzlich so diese Faszination, wie wenig es braucht, um aktiv fliegen zu gehen. Also nicht irgendwo runter zu fallen oder zu segeln oder wie ein Fallschirm sozusagen, der ihn halt einfach irgendwie kontrolliert nach unten bringt, sondern mittlerweile gibt es ja Schirme, die wiegen gerade mal ein Kilo oder sogar knapp unter einem Kilo, zu unglaublich wenig Material selbst zu steuern und am Ende des Tages schon auch beim Bergsteigen, das was einem Spaß macht, irgendwo raufzukommen, diesen Runterweg irgendwie spannend zu gestalten und aus dem Runterweg nochmal ein Highlight zu machen, was sonst irgendwie so das nötige Übel ist.
Ja, das hast du dann angefangen zu kombinieren, ne? Dieses auf den Berg steigen und dann runterfliegen. Warum dann, also wie kamst du auf die 8000er? Weil du sagst, bist ein ehrgeiziger Typ, wenn dann auch richtig hoch hinaus?
Weil ich war viel in den Alpen unterwegs, eigentlich auf der Suche nach technisch schwierigen Routen. Und habe das dann angefangen, aber immer mehr mit Gleitschirm eben zu kombinieren, weil es so viel Sinn macht, weil es ein Gleitschirm wiegt praktisch nichts mehr und eröffnet tatsächlich zum Teil auch neue Möglichkeiten, an einem Tag mehr zu machen, wie du zu Fuß irgendwie schaffen könntest, irgendwo raufzugehen, runterzufliegen, nochmal irgendwo raufzugehen und wieder runterzufliegen. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, ob es für mich möglich ist, Bergsteigen, wie ich es in den Alpen betreibe, an die höchsten Berge der Welt zu projizieren. Und das war so die Frage. Und dann 2022 habe ich es sozusagen gewagt und bin zum allerersten Mal nach Pakistan gefahren. Und ja, Bergsteigen war für mich daheim, irgendwo raufzugehen und runterzufliegen und dementsprechend dann
Hast du es übertragen und die Berge sind genau, halt ein bisschen größer.
Ja, 2022 war es der Plan und das ist dann weder in dem Gipfel noch in dem Flug geendet. Auch da habe ich wieder viel dazulernen dürfen und sicher viele Fehler auch gemacht, wo ich heute mit dem Lächeln vielleicht zurückblicke. Ja, dann 2023 habe ich mir den Traum nicht vom Gipfel erfüllt, aber bin einer der ersten
Menschen jemals von 7000 Metern. Das war dann am Broad Peak, ne? Die genau. Geschichte, über die wir gesprochen haben, das war 2023. Jetzt habe ich eben gesagt, ja, es ist das Gleiche, nur sind die Berge ein bisschen höher. Das ist natürlich so salopp dahingesagt. Was sind die Herausforderungen mit dem Gleitschirm von einem 8000er runterfliegen gegenüber von einem 4000er?
Die größte Herausforderung, glaube ich, tatsächlich ist die mangelnde Infrastruktur. Weil du bei uns tolle Wettervorhersagen hast, Windstationen überall, Erfahrungswerte tatsächlich von hunderten Fliegern, die mittlerweile in den Alpen halt unterwegs sind und ins Karakorum zu gehen, schlechte Wetterberichte zu haben, gar keine Windstationen zu haben und auch wenig Erfahrungsberichte, macht das Ganze, glaube ich, so anspruchsvoll und bringt dann zum Teil schon auch wieder dahin zurück, glaube ich, wo Fliegen herkommt. Und das ist selber zu schauen, zu spüren, selber einschätzen zu müssen. Weil du sitzt halt da und der Wetterbericht sagt, man kann nicht fliegen, aber irgendwie schaut es halt doch fliegbar aus. Und ja, dann muss man einfach mal Wolken beobachten, spüren.
Gibt es Menschen, die das machen?
Ist, glaube ich, was immer mehr kommt. Es gibt es noch nicht lang. Es gab einige thermische Expeditionen im Karakorum. Ist unter anderem ja auch der Höhenrekord aufgestellt worden.
Wo liegt der?
Also auf fast 8500 Metern thermisch. Also sind die im Paju gestartet auf 4000 Metern und dann 60, 70 Kilometer den Gletscher reingeflogen. Und tatsächlich der Höhenrekord ist auch am Broad Peak. Auf Antoine Scherer war da auf 8400 und ein paar zerquetschten.
Ist hochgeflogen.
Genau,
das heißt,
ist thermisch hochgeflogen. Ja.
Ist schon mal jemand von über 8000 Meter dann gestartet?
Mhm. Ja, gibt's. Auch das, ja. Auch im Karakorum. Benjamin Vadrine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Franzose, ist am Broad Peak und am K2 auch gestartet.
Aber trotzdem nach wie vor Pionierarbeit, die du da machst.
Es sind ganz, ganz, ganz wenige und ich bin einer der allerersten, die auf über 7000 Metern den Gletscher gestartet haben. Bis heute. Also es war nach der Rettungsaktion, war ich im Basecamp und eben sehr erschöpft. Habe dann 1,5 Wochen praktisch gar nichts gemacht. Und dann hat sich noch mein Wetterfenster aufgetan. Und der Dan, der ja auch seinen Gipfelversuch abgebrochen hat am 15. Juli, der hat sich dann mit mir gemeinsam nochmal auf den Weg gemacht.
Ist mit dir hochgelaufen und du hast dann gesagt, tschüss, ich fliege runter.
Also das, was wir von Anfang an immer kommuniziert haben, dass mein Ziel ist, runter zu fliegen, damit ihm, auch dem Dan zum Beispiel, bewusst ist, dass wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass ich das machen werde und er dann allein oben ist. Und hat dabei eingewilligt und wir waren dann gemeinsam auf 7700, haben da feststellen müssen, dass wir einfach zu müde sind. Sind dann zurück bis auf 7000 Metern, wo unser Zelt stand. Das war eben genau die Situation, dass da der Wetterbericht gesagt hat, es ist unfliegbar heute. Und war da sehr frustriert, weil für mich irgendwie klar war, dass ich in dem Jahr keinen Gipfel mehr erreichen werde. Und für mich war es ja die zweite Expedition dann, also 2 Jahre Vorbereitung, ohne den Gipfel zu erreichen. Saß dann so neben dem Zelt und dachte mir, irgendwie ist das komisch. Es war komplett windstill. Hab dann eine halbe Stunde lang Wolken beobachtet und habe dann entschieden, dass eben der Wetterbericht falsch sein muss und dass das fliegbar ist. Und habe dann einen Startabbruch gehabt, wo bei leichtem Rückenwind, wo der Schirm nicht getragen hat. Das ist eine Situation, wo daheim der Schirm fliegen würde in dichterer Luft und da oben eben nicht. Und habe dann nochmal ein bisschen gewartet auf so eine thermische Ablösung und bin dann in 16 Minuten von 7000 auf 4800 Meter ins Basecamp zurückgeflogen.
Hast du so einen Ablauf für einen Entscheidungsprozess, wie ihn zum Beispiel Piloten ja lernen in ihrer Ausbildung? Machst erst das, guckst dir das an, dann triffst du eine Entscheidung. Gibt es da was oder ist auch das dann Bauchgefühl?
Ich habe Routinen, die sind mir beim Bergsteigen, beim Fliegen wichtig, in der Höhe noch viel wichtiger, weil das eben was ist, wo man vielleicht nicht ganz so klar denkt wie daheim. Und das ist was, wo ich die Dinge immer gleich mache, sozusagen, vom, wie ich den Schirm auflege über gewisse Checkpunkte, die ich mir anschaue, bevor ich tatsächlich starte. Dann ist was so, diese Grundsatzentscheidung, ob ich glaube, dass es fliegbar ist oder nicht, die treffe ich, bevor ich den Schirm auspacke. Und ich nehme mir aber das Recht draus, sozusagen bis zu dem Moment, wo ich tatsächlich dann den letzten Schritt noch mache, dass ich den Start auch abbreche, wenn ich feststelle, da passt jetzt irgendwas nicht. Und es muss nicht immer das Wetter sein. Es kann auch eine Leine sein, die verknotet ist oder sowas, wo man ja eben viele, viele Punkte, glaube ich, für sich mit Ja beantworten muss, bevor man tatsächlich fliegt.
Ja, ich finde es ein interessanter Punkt, weil das ja auch einer ist, der, und da kommen wir dann darauf, was bedeuten oder was können deine Erfahrungen aus den Bergen auch für, weiß nicht, das Leben der Hörerinnen und Hörer bedeuten? Was können sie für dein Leben bedeuten, wenn du nicht in den Bergen bist? Ja? Also was lernst du da, wo alles sehr reduziert ist, ne? Wo es wirklich darum geht, okay, wie treffe ich jetzt eine Entscheidung? Ich muss jetzt eine treffen. Wie mache ich das? Wie treffen wir gute, klare Entscheidungen?
Das ist eine gute Frage und da finde ich eben Bergsteigen wahnsinnig spannend in vielen Facetten. Und das startet beim Risikomanagement, das geht über Resilienz, jahrelang in hohe Berge zu fahren und keine Gipfel zu erreichen, was irgendwann an einem anfängt zu nagen. Und am Ende des Tages, glaube ich, und das macht Bergsteigen, glaube ich, auch so besonders, dass auch gerade in hohen Bergen falsche Entscheidungen nichts sind, wo halt was nicht funktioniert hat, sondern mal falsche Entscheidungen tatsächlich auch mit dem Leben bezahlt.
Es ist ja auch nicht immer so, dass du selber schuld bist, ne? Also dass ein Unvermögen deinerseits bist, wenn es nicht funktioniert. Es gibt ja auch einfach äußere Faktoren, die dann zu so einer Entscheidung führen können, weil das ist ja was ist, was oft passiert, glaube ich, dass Menschen sagen, ich habe es nicht geschafft und sich dann selbst so zerfleischen, dass sie nicht gut genug sind. Natürlich ist es sinnvoll zu gucken, warum hat es nicht funktioniert, was kann ich besser machen, aber es gibt ja so einen Bereich, glaube ich, da hast du gar keinen Einfluss drauf, oder?
Jein, man hat den Einfluss, also die Entscheidung am Ende des Tages, die treffe ich ja immer noch selber. Und die Entscheidung ist immer, ist es möglich oder nicht? Wie es ist, das entscheidet am Ende des Tages der Berg. Und ich darf mich halt nicht dazu verleiten lassen, dass ich sage, jetzt bin ich da das vierte Jahr. Und das rechtfertigt ja nicht, in schlechten Bedingungen weiterzugehen. Es interessiert den Berg ja nicht, wie oft ich da schon hingefahren bin. Da gibt es dann viele Themen, die man irgendwie beachten muss. Das ist Wetter, das sind Lawinen, das ist Steinschlag, das ist die eigene Kapazität. Und auch da beim Bergsteigen ja unglaublich spannend, dass ich sage, wenn ich 100 Meter laufe, dann probiere ich es halt so schnell, wie es geht. Und dann ja, probieren wir und dann schauen wir, was irgendwie rauskommt. Aber wo ist so dieses Limit beim Bergsteigen? Und das absolute Limit ist ja nicht nach Hause zu kommen und das ist aber das, was ich ja nie erreichen will. Und da Herausforderungen zu finden, die tatsächlich echte Herausforderungen sind und die aber trotzdem immer noch genug Marge beinhalten, dass das höchste Ziel, und das ist nach Hause zu kommen, oder für mich ist es nach Hause zu kommen, immer berücksichtigen. Das ist, glaube ich, so die große Kunst am Berg.
Passt du deine Ziele an, wenn es jetzt wieder nicht funktioniert hat? Sagst du, na komm, nächstes Mal gehe ich da ein bisschen tiefer oder nehme eins, was leichter zu erreichen ist? Oder guckst du eher, wie kann ich noch besser werden, damit es wahrscheinlicher wird, damit ich dieses Ziel, was ich eigentlich gehabt habe, erreiche?
Also ich glaube, gute Entscheidungen zu treffen und am Ende des Tages auch langfristig Erfolg zu haben, hängt ganz viel damit zusammen, vernünftig zu reflektieren. Das mag sein, ein Ziel zu adaptieren, dass ich sage, am Ende des Tages in den Bergen stelle ich mir einfach viele Fragen. So, kann ich Bergsteigen, wie ich es in den Alpen mache, in die höchsten Berge der Welt projizieren? Vielleicht fahre ich dahin und stelle fest, das geht nicht. Und möchte ich das dann 100 Mal probieren, wenn ich irgendwie feststelle, das ist nicht möglich. Oder zuerst eine Erstbesteigung gemacht. Vielleicht ist der Berg ja nicht besteigbar für mich. Da eben zu schauen, wenn jetzt was nicht funktioniert, aber auch wenn ich Erfolg hatte, sozusagen zu hinterfragen, warum ist das so? Dann bei neuen Expeditionen oder neuen Zielen dieses Wissen mit einfließen zu lassen. Das macht am Ende des Tages einen guten Bergsteiger. Und ich glaube tatsächlich auch einen guten Manager oder irgendwas aus. Ja, weil ich glaube, dieser Prozess am Ende des Tages bleibt immer gleich.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf dein Basketball spielen, ja, dann festzustellen, du kommst da hin in eine Mannschaft, die sind alle besser als ich, da habe ich eigentlich nichts verloren. Dann die Entscheidung zu treffen, ich besorge mir jetzt einen eigenen Korb und ich trainiere jetzt, damit ich da auf das Level komme. So. Oder zu sagen, irgendwann, also auch das ist ja eine, dein Buch heißt so, Gratwanderung. Wann tue ich das und wann sage ich dann, ey, ich glaube, ich bin vielleicht ein viel besserer Coach als ein viel besserer Spieler. Und ähnlich ist es ja dann mit den Bergen, ne? Das, was du beschrieben hast. Gucke ich drauf, was kann ich tun, damit es wahrscheinlicher wird. Und das ist, glaube ich, immer gut und wichtig, sich zu fragen, wie kann ich Fähigkeiten verbessern? Aber wann sage ich, okay, jetzt passe ich das Ziel einfach an, weil scheint für mich irgendwie nicht machbar zu sein.
Zum Teil schwierig und manchmal auch so offensichtlich. Also im Basketball war das mehr als offensichtlich, dass diesen Traum, den ich hatte, dass der ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr realistisch war. In den Bergen bin ich an die Grenze Gott sei Dank irgendwie noch nicht gestoßen. Und trotzdem habe ich viel adaptieren müssen und habe viele Fehler gemacht, gerade auch strategische Fehler in Expeditionen, die ich heute nicht mehr mache. Und habe viel auch von anderen lernen dürfen. Das ist für mich was, also auch wenn ich so zurückdenke an meine Basketballkarriere, wenn ich so bergsteigen würde, wie ich Basketball gespielt habe, dann wäre ich heute tot.
Wir haben ja im Vorgespräch, was wir geführt haben, als wir nicht gegenüber saßen, sondern mal telefoniert haben, auch darüber gesprochen, dass ich es immer ganz wichtig finde, nochmal zu schauen, ja, was ist denn wirklich das, was auch Menschen, die jetzt den Podcast hören, mitnehmen können, weil die vermutlich nicht da jetzt hingehen und sagen, boah, mit einem Gleitschirm von 8000 Meter, das hätte ich auch Bock. Ich glaube, das versuche ich mal. Dem Ziel widme ich mich mal. Hast du eine Botschaft für Menschen, die vermutlich nicht nächstes Jahr im Himalaya unterwegs sind, ja, die aber trotzdem Lust haben, da rauszugehen, die auch mal gerne an einem Berg sind, sich nicht nur unterhalten lassen wollen von Abenteuern, die du erlebst, sondern da gerne auch was mitnehmen möchten?
Auf Abenteuern nimmt man immer was mit. Und ich glaube, Berg ist immer ein Abenteuer. Und das ist ja das Schöne an der Materie Berg, dass wo ich vielleicht das Abenteuer an einem hohen Berg suche, für jemanden, der nie in den Bergen ist, ist ein kleiner Berg vielleicht ein genauso großes Abenteuer wie für mich ein ganz, ganz großer Berg. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, sich auf das einzulassen, glaube ich, ist was sehr, sehr bereichernd ist.
Herausforderungen zu suchen? Weil im Rahmen seiner Möglichkeiten ist ja auch immer so ein Ding, ne? Du guckst ja auch, dass du deine Grenzen so verschiebst und den Rahmen deiner Möglichkeiten ja auch dann sehr, sehr austestest. Glaubst du, das ist wichtig?
Für mich persönlich ist das wichtig, weil ich glaube, dass man in diesem Prozess sich selbst kennenlernt oder besser kennenlernt. Das hilft dann, glaube ich, tatsächlich dann in allen Lebenslagen. Gerade der Berg, glaube ich, ist was, wo man auch feststellt, wie viel man leisten kann, was man sich gar nicht vorgestellt hat. Oder was man sich nie hätte vorstellen können. Trotzdem diesen Respekt vor dem Berg und vor der eigenen Leistungsfähigkeit zum haben. Berge sind gefährlich, das ist einfach so. Genauso wie das Meer gefährlich ist und alle anderen Facetten auch. Das ist vielleicht die Herausforderung und die Kunst. Deswegen kann ich nur, oder logischerweise appelliere ich, dass ich sage, geht's raus und sucht euch Herausforderungen, lernt euch selber kennen. Aber eben halt immer mit dieser gewissen Demut.
Was ja dabei oft hilft, und das ist auch ein Thema, für das du dich einsetzt, dass du lebst, ist, dass man es ehrlich macht. Was ich damit meine, ist, macht es Sinn, mit einer Gondel hochzufahren oder soll ich aber zu Fuß hochlaufen? Weil wenn ich zu Fuß nicht hochkomme, also zu Fuß komme ich halt nur so weit, wie ich komme, wie es auch dann meinen Möglichkeiten entspricht. Mit einer Gondel kann ich mich da irgendwo hochfahren lassen und bin dann da in einer Höhenlage unterwegs, für die ich vielleicht gar nicht fit genug bin. Ja, also das ist ja beim Bergsport oft so ein Ding. Also wie einfach machen wir das Besteigen der Berge? Und wie gefährlich wird es? Dann wird es nicht viel gefährlicher, weil dann da Leute unterwegs sind, die gar nicht die Fähigkeiten haben dafür. Weißt du, was ich meine?
Schon, ich glaube, am Ende des Tages muss ich mir die Frage stellen, warum mache ich das? Und spricht nichts dagegen, vielleicht in Chamonix mal auf den Aiguille de Midi raufzufahren mit der Gondel auf 3800 Metern und sich die Inspiration zu holen, was es für Berge gibt, was im Bergsport möglich ist. Und vielleicht fasziniert mich das so, dass ich den Weg in die Berge finde oder diesen Ehrgeiz in den Bergen finde, dass ich sage, das möchte ich selber mal besteigen oder wirklich selbst erleben, so wie ich halt diese Dias damals gesehen habe und mir dachte, das ist was ich gern haben möchte. Aber am Ende des Tages, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ist es so, dass den Stolz, den ich habe, wenn ich einen Berg von unten mit meinem eigenen Know-how bis zum Gipfel besteige und wieder runter und dann vielleicht in einem Campingstuhl sitze und mir das Ganze anschaue, ist deutlich größer, wie vielleicht irgendwas zu machen, wo ich die Hälfte jemand anderen, eine Gondel zum Beispiel, dafür arbeiten lasse und dann auf einem Gipfel oben stehe, wo ich aber weiß, den würde ich wahrscheinlich selber nie erreichen. Das ist was, wo man vielleicht auch die Frage stellen kann, ob's oder wo ich mir manchmal wünschen würde, dass man das vielleicht ausblendet, dass man Bergsteigen, was für mich großes Abenteuer ist, irgendwie an Zahlen festzumachen. Ich war am höchsten Gipfel. Ich war der schnellste oder ich weiß es nicht. Das sind, für mich persönlich sind das Berge nicht und müssen Berge auch nicht sein. Und am Ende des Tages ist das, glaube ich, schon auch ein Grund, warum viele Unfälle dann passieren, weil ich dann eben Zielen hinterherjag, die auch gar nicht von Herzen kommen.
Was sind Berge für dich?
Abenteuer.
Na, danke, Lukas, für die Inspiration. Ich glaube, da ist einiges an Inspiration dabei.
Ich
wünsche dir viel Erfolg natürlich und viel Freude vor allem bei dem, was du vorhast jetzt dann in näherer und auch fernerer Zukunft. Gibt es nochmal einen Versuch mit einem 8000er und einem Gleitschirm?
Ende Mai geht's wieder los.
Wieder ein Broad Peak?
Nee, zwei Monate werden wir unterwegs sein im Karakorum. An drei verschiedenen Bergen, der Alice Jason und ich. Der Broad Peak ist nicht geplant, aber immer noch in meinem Kopf. Für mich persönlich, glaube ich, mit dieser Geschichte abzuschließen, würde ich, glaube ich, gerne den Broad Peak nochmal irgendwann probieren. Ist aber nichts, was mich jetzt stresst.
Hast du auch noch ein bisschen Zeit?
Ich bin hoffentlich noch jung genug, ja.
Ich habe es im Intro schon gesagt, es erscheint jetzt das erste Buch von Lukas. Gratwanderung heißt das und das bekommst du überall, wo es Bücher gibt, ab übermorgen. Ich packe dir den Link zu dem Buch aber natürlich auch nochmal in den Newsletter rein, den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer wöchentlich erscheint und zwar am Sonntag und den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei-raus. Was ich dir da auch nochmal reinpacke, ist der Link zu Lukas Website. Ich nenne ihn aber hier gerne auch einmal lukaswörle zusammengeschrieben.com und den Link zu seinem Instagram-Account. Auch auf Instagram findest du Lukas unter seinem Namen, Lukas Wörle. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist zur neuen Folge von Frei Raus und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Love.